Wenn du jetzt ein Bild hast, von dem man denken würde, das ist ein super Bild, kannst du nie runterbrechen, warum es ein gutes Bild ist. Weil die Kunst selbst eine Sprache ist, die dem gesprochenen Wort voraus ist. Das ist ja auch das Wichtige und das Schöne an der Sache. Du kannst eben das nicht ersetzen durch gesprochene Sprache.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
Heute zu Gast, beziehungsweise sind wir zu Gast, bei Christian Achenbach in seinem Atelier. Christian, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
Sehr gerne. Ich freue mich, dass ihr da seid.
Christian, mich interessiert am meisten immer, wie bist du zur Kunst gekommen?
Ich bin ja in einem relativ kleinen Dorf aufgewachsen, wo jetzt Kunst erstmal überhaupt nicht so präsent war.
Wo?
In Nordrhein-Westfalen, in Dahlbruch. Das ist ein ganz kleines Dorf im Kreis von Sieg, Umkreis von Siegen. Mhm. Und hatte erstmal überhaupt nichts mit Kunst zu tun. Aber wie es bei den meisten ist, wahrscheinlich war so Zeichnen und Malen schon immer eine sehr große Faszination. Und in meinem Elternhaus hingen so Bilder und auch Skulpturen, die mein Vater mal gemacht hatte. Mhm. Und meine Eltern haben auch immer so Bilder gekauft, mal wenn sie auf Reisen waren, so von lokalen Künstlern und so. Das hat mich schon immer total fasziniert. Und dann habe ich irgendwann ein Buch geschenkt bekommen von meinen Eltern. Malerei der Welt von der Gotik bis zur Gegenwart. So mhm. aus dem Taschenverlag, so ein 900 Seiten Almanach irgendwie. Ja. Und das war so in den 90ern. Und in der Zeit bin ich immer so Skateboard fahren gegangen mit so anderen Jugendlichen, so auf so Plätzen im Dorf. Und irgendwie so 90er Jahre Skateboard-Magazine mit ihren Werbung und Advertisement und so einer bestimmten Ästhetik gemixt mit diesen 900 Seiten Malerei der Gegenwart. Das endete dann irgendwie mit Basquiat und Warhol und vielleicht Albert Oehlen und Kippenberger, die ich damals aber noch gar nicht so bewusst wahrgenommen habe. Das war irgendwie so meine erste ästhetische Bildung, die mich so angefixt hat, sozusagen.
Interessant. Das heißt, es gab keinen Künstler als Role Model, außer dein Vater, der so das selber ein bisschen... Was hat er beruflich gemacht?
Der war ich Architekt.
Architekt. Ja. Und hat aber selber ein bisschen Kunst gemacht, aber nicht... Also wann kam sozusagen das, auch die Möglichkeit, professionell als Künstler zu arbeiten?
Ja, das ist so das... Also... Das Museum Ludwig in Köln war so die Anlaufstelle, wo ich dann zum ersten Mal so im musealen Kontext Kunst gesehen habe. Und dann war irgendwie relativ schnell klar, dass ich irgendwie in die Richtung gehen will, weil ich auch ganz viele Sachen einfach vermeiden wollte. Ich hatte absolut keine Lust, in so einem Angestelltenverhältnis zu stehen und habe dann Zivildienst in Bonn gemacht. Und da war ein Nachbar, der hat in Düsseldorf studiert, an der Akademie bei dem Immendorf. Und dann habe ich das so mitbekommen mit der Akademie in Düsseldorf und das fand ich total spannend. Und
weil du hast erst ganz viel Musik gemacht, ne?
Genau, bin dann nach Berlin gegangen.
Ja.
War mit sehr vielen Leuten umgeben, die alle sehr viel Musik gemacht haben. Habe dann auch ganz viel Zeit in Proberäumen verbracht und Musik gemacht, selber auch in ein paar Bands gespielt und so weiter. Und das immer so zweigleisig gemacht, Malerei und Musik. Und dann fing es aber relativ schnell an, dass ich auch Bilder verkauft habe. Und das ist so mein Einkommen so ein bisschen, mein Lebensunterhalt bestritten hat. Und dann hat sich das dann sehr verlagert auf die Malerei. Und dann habe ich mich an der UdK beworben und habe dann dort studiert.
Und erzähl mir, das heißt, du hast quasi Autodidakt, du hast einfach angefangen zu malen.
Ich habe angefangen zu malen in meinen WG-Zimmern, Papier an die Wand gemalt, damals noch mit Lösungsmitteln im Zimmer, in dem ich gepennt habe, mit Terpentinersatz und dem billigsten Kram.
Ja.
Im Zimmer Bilder gemalt, wie ein Irrer.
Und was waren das für Motive?
Ganz am Anfang habe ich noch figürlich gemalt sogar. Ich habe das gemalt, was mich auch so umgeben hat. So, es hatte viel mit Musik zu tun. Es war so eine Art Visualisierung von Sound am Anfang. Und ich habe auch so Bandformationen gemalt in verschiedensten Varianten. Das war so das, was mich umgeben hat.
Und wann würdest du sagen, bist du an den Punkt gekommen, wo du so eine eigene Sprache oder so deine eigene Formulierung entwickelt hast? Von Anfang an oder zu einem späteren Zeitpunkt?
Lustigerweise entdecke ich jetzt immer noch Sachen, die ich schon von Anfang an irgendwie in meine Bilder eingebaut habe. Aber natürlich hatte das dann ganz viele Entwicklungsschritte, vor allen Dingen, wenn man anfängt zu studieren, probiert man nochmal wahnsinnig viel aus und verändert sich und testet verschiedene Richtungen aus und so weiter. Und bis sich das dann wieder so zusammenpuzzelt und zu so einer eigenen Sprache wird, dauert es, glaube ich, schon dann eine Weile. Auch wenn da bei mir, glaube ich, relativ schnell so ein Faden drin war, der sich bis heute durchzieht.
Weil braucht man, also du hast sozusagen einfach, es kam raus aus dir und du hast eben Sachen gemacht, aber und dann wie rückblickend geordnet oder wie kam sozusagen dann die, auch das Bedürfnis dann zu studieren und hattest du das Gefühl, du musstest dich zum Beispiel so ein bisschen festlegen, Musik oder Kunst?
Ich mache immer noch beides, aber irgendwann habe ich gemerkt, ich will lieber eine Sache ganz machen und gut machen, als zwei Sachen so halb. Und für beides war dann auch einfach nicht die Zeit. Wenn man sowohl Musik als auch Kunst, muss man einfach viel Zeit investieren, um das auf so ein Level zu setzen, das ich haben wollte.
Ja.
Und das war dann einfach, das Zeitmanagement hat dann einfach dazu geführt, dass die Musik dann kürzer gekommen ist. Aber ich bin immer noch sehr viel in Kontakt mit Leuten, die Musik machen und auch professionell Musik machen. Und es ist immer noch ein großer Teil meines Lebens und meiner Auseinandersetzung, meiner Praktik auch.
Und dann hast du eine Mappe gemacht, hast dich bei der UdK beworben, bist sofort genommen worden.
Ja, ich weiß, viele Leute brauchen ja zwei oder drei Anläufe, die heute sehr tolle Künstler sind. Ja. Mir hat es irgendwie sofort geklappt.
Und wo hast du dann studiert?
Ich war zuerst in der Klasse von Burkhard Held. Und dann kam
so ein Farbfeldmaler, oder?
Nee, der hat auch so figürlich gemalt.
Okay.
Dann kam der Daniel Richter an die UdK. Dann bin ich in die Klasse von Daniel Richter gewechselt. Und dann ist der weitergezogen nach Wien und die Klasse wurde übernommen von Anselm.
Ja, Anselm Reile, ja.
Genau. Mit dem habe ich mich sofort total gut verstanden und der hat auch nochmal so einen ganz anderen Wind in die Klasse gebracht.
Ein sehr guter Lehrer, ne?
Sehr guter Lehrer. Ja. Und der hat erst mal so die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, so ein bisschen, als er die Klasse übernommen hat, weil Kunststudenten neigen ja oft dazu, so Epigonen ihres Professors zu werden.
Ja.
Ich glaube, ich war da ein bisschen ausgenommen, aber in dieser Richterklasse gab es ganz viele Studenten, die dann so gemalt haben wie deine Richter. Und Anselm hat gesagt, was macht ihr da? Hört sofort auf damit und so weiter.
Ja.
Und Anselm habe ich mich sehr gut verstanden. Es war toll. Dadurch, dass ich so drei verschiedene Professoren hatte, war es einfach auch unmöglich, sich irgendjemandem zu sehr auf dem Leim zu gehen. Ich war aber auch nie so, ich hatte schon immer eigene Ateliers. Ich fand das immer blöd, in der UdK zu malen. Ja, ich habe mir immer so leerstehende Ladenlokale angemietet für wenig Geld und so weiter und wollte schon immer meine eigenen Räume außerhalb der Uni haben. Ich war nie so jemand, der sich da so ganz tief reingegraben hat.
Aber das, du würdest schon sagen, quasi der Blick von außen und der Dialog ist wichtig, in der Selbstfindung, in der Bildfindung, im Progress der eigenen, vorantreiben der eigenen Arbeit?
Ja, vor allen Dingen dieses sich rumschlagen mit diesen ganzen anderen Kunststudenten auch und jeder macht irgendwie seinen Kram und man diskutiert viel und so weiter. Das ist, glaube ich, schon ganz gut. Das kriegt man sonst einfach, vielleicht geht es auch ohne, dann macht man wahrscheinlich eher so mehr so einen Eigenbrötlerfilm noch. Aber dieser Austausch da, auch gerade, dass ich eben diese drei verschiedenen Professoren hatte, das war eigentlich gut, weil jeder einen ganz anderen Ansatz hatte. Und es hat dann zwangsläufig dazu geführt, sich so einen ganz eigenen Reim daraus zu bilden, was man eigentlich machen möchte.
Du bist Meisterschüler dann beim Anselm gewesen?
Ja. 2007.
Und was hast du gezeigt? Man hat ja dann immer so einen Abschluss.
Es waren so Bandbilder. Es waren großformatige Bilder mit so Typen, die irgendwie auf Instrumenten rumschrammeln, großformatig.
Und du hast erzählt, das lief, fing an immer relativ gut zu laufen. Also du hast verkauft und also du
kamst immer.
Das
war irgendwie nie ein Ding. Ich habe ehrlich gesagt nie einen Job gemacht. Ich habe immer irgendwie.
Konntest immer noch, von deiner Kunst leben.
Bevor ich studiert habe, habe ich schon immer auf irgendeine Art und Weise Sachen verkauft, die ich hergestellt habe.
Ja.
Und dann direkt nach meinem Studium habe ich von so einer dänischen Galerie aus Kopenhagen kontaktiert und habe ich so ein Atelierstipendium gehabt in Kopenhagen. Habe ich ein knappes halbes Jahr in Kopenhagen gelebt und gearbeitet und dann dort meine erste große Galerieausstellung gemacht. Das war ganz witzig, da kam so zwei Wochen vor der Eröffnung so ein dänischer Sammler in mein Atelier Dänemark ist ja ein kleines Land, aber so ähnlich, funktioniert so ein bisschen ähnlich wie die Schweiz. Sie sind eben auch außerhalb dieses Euros und relativ wohlhabend und so weiter und klein und überschaubar. Und dieser Sammler hat damals 2 Arbeiten erworben im Atelier und hat sich dann ans Telefon gehängt und die ganzen Sammler in Dänemark sind alle vernetzt in so einem Club.
Ja.
Und da hatte ich irgendwie alle angerufen und eine Woche später war ich komplett ausverkauft. Die haben dann, bei der Galerie lief dann das Telefon leer, weil die alle schon vor der Öffnung diese Arbeiten gekauft haben. Aha, aha. Das war die erste, nee, meine zweite Galerieausstellung, die dann, wo dann direkt verschiedene Museen gekauft haben tatsächlich und viele große Sammlungen. Und dann kam ich zurück nach Berlin und konnte mir ein schönes Atelier leisten. Dann war, ging direkt so ganz gut los.
Ja, was ja interessant ist, ist, dass du ja gar nicht so, dass du ja eigentlich außerhalb von Deutschland viel mehr Erfolg hast als in Deutschland selber, oder? Und nicht so ganz als, ist es natürlich auch nicht so verortbar. Weil das jetzt nicht
ich
so
höre ganz oft, dass ich, sie sagen, ah, you are a very un-German, German painter. Das habe ich ganz oft gehört, überall auf der Welt. Was mir gut in den Kram passt, weil aber ja deutsche Malerei, nach dem, na, weil das, die Wahrnehmung von deutscher Malerei natürlich so diese schon tendenziell dunkle, historisch vorbelastete, ernste Malerei der 80er Jahre so noch ist in der Wahrnehmung. Und da passt es ja nicht so sehr rein. Es ist ja schon sehr farbintensiv, was ich mache.
Und sag mal, interessant finde ich ja bei deinen Bildern, du schaffst ja so, ja, so wie so Erfahrungswelten, die natürlich irgendwie Landschaft sind, aber gleichzeitig auch, oft hast du ja so Op-Art oder so geometrische Elemente, die dann ineinander clashen, also wie so System, harte Kanten auf Bewegung. Wie kam es dazu? Also du kamst aus der Figuration?
Ja, und ich fand immer komplett gegensätzliche Positionen spannend. Zum Beispiel in den 70ern hatte man eben so Hard-Edge-Malerei und Op-Art. Das auf der einen Seite und dann so abstrakten Expressionismus auf der anderen Seite. Und ich dachte immer, okay, das eine ist so ganz clean und technisch und auf der anderen Seite dieses ganze Dripping und dieses schnell gemacht. Das ist spannend, wäre es doch, wenn das aufeinander krachen würde. Also ich habe mir immer gefragt, wieso bringt das niemand zusammen? Wieso ist das so getrennt voneinander? Man hat halt so die verschiedensten Kontraste in der Malerei, hell, dunkel, warm, kalt und so weiter. Und genau so ein Kontrast ist eben dieses Kontrolle versus Loslassen oder unkontrollierten Farbauftrag oder eher so die Farbe ihr eigenes Ding machen lassen. Und das fand ich von Anfang an spannend, wenn man das so zusammenbringt und so sehr grafische und so sehr organische Elemente zu aufeinander krachen zu lassen.
Aber gleichzeitig eine stimmige Bildkomposition zusammenzubekommen, genau. Das ist natürlich die Herausforderung, ne?
Also ja, das ist natürlich.
Das ist sozusagen nicht, dass es trotzdem ein Bild bleibt und nicht zu harte Schnitte sind.
Ja.
Und wie gehst du an die Leinwand ran? Du fängst, zeichnest du vor, fängst du einfach an? Wie klar ist sozusagen das Gefühl, was du ja auch irgendwie zum Ausdruck bringen willst? Oder die Stimmung? Ist das geplant? Ist das angelegt? Wie funktioniert das?
Es gibt schon eine grobe Idee für jedes Bild, aber ich lasse mir auch ganz bewusst sehr viel Entscheidung offen. Mhm. Für mich wäre es zu müßig, wenn ich schon vorher wissen würde, wo das Bild endet, dann ist es ja nur noch so ein Abarbeiten eines Plans. Ich glaube, das wird mich dann nicht mehr genug bei der Stange halten während des Prozesses. So, mir ist es sehr wichtig, dass das Bild mich selber immer wieder überrascht, wenn ich dran arbeite, damit ich weiter Lust drauf habe und damit es spannend für mich auch bleibt.
Aber legst du das vorher an als Zeichnung?
Ich fange mit so gräulichen Untergründen an, auf die ich mit Kreide zeichne oder mit Pastellkreide. Das ist so ein bisschen wie in der Schule früher auf eine Tafel zeichnen. Du kannst zeichnen mit der Kreide und wenn es gut ist, lässt es stehen, wenn nicht, kannst du es wieder wegwischen, einfach mit Wasser. Und so finde ich erstmal so eine grobe Komposition. Das entsteht direkt auf der Leinwand dann und dann fange ich mit den Farben an, mit der Ölfarbe an.
Und wann kommt die Geometrie dazu?
Na, das entsteht auch
parallel.
Genau, das ist schon von Anfang an, sehe ich dann, okay, das sind Parts, die möchte ich jetzt eher mit so Pattern ausfüllen. Dann kommen auch Elemente in anderen Bildern, sieht man das noch besser, so diese harten Schwarz-Weiß-Kontraste, die dann eher so Vasarely oder Bridget Riley-mäßige, cleane Kanten haben, die werden tatsächlich projiziert. Und da habe ich auch ein bisschen Hilfe und Assistenten, die das dann abkleben. Und das sind dann so Parts, in diesem Bild sieht man es jetzt nicht, aber in anderen, die so sehr extrem grafisch und hart sind.
Genau, das finde ich eben so interessant. Da gibt es diese harten Kanten,
ja,
parallel zu den weichen Formen und auch Drips, die quasi...
Ja.
Aber interessant finde ich, dass es trotzdem verbunden ist und nicht also quasi so eine Synergie eingeht. Also im Widerspruch vereint oder so.
Ja, best case, ja.
Und wann bist du dann in die Skulptur gekommen? Weil du machst ja auch Glasskulpturen und aus Stahlskulpturen. Also wie bist du sozusagen aus dem, wann kam die Entwicklung aus der Leinwand? Weil du arbeitest ja nur mit Öl, ne?
Allergrößtenteils, ja. Die Grundierung ist Acryl, aber ansonsten arbeite ich mit Ölfarbe. Die Skulptur war irgendwann so ein logischer Schritt. Ich hatte schon immer so ein wahnsinniges Faszinosum für Materialien und Werkzeuge und Maschinen und so weiter, wahrscheinlich meinem Vater zu verdanken. Und irgendwann musste es einfach 3D werden. Ich hatte, ich glaube, 2011 oder 12 so zwei Ausstellungen, eine Ausstellung, die so durch so mehrere dänische Museen gezogen ist, und da haben wir gesagt, don't you do sculptures? Und ich dachte, of course I do sculptures, obwohl ich noch nie eine gemacht hatte, weil die Räume so gigantisch waren. Und dafür, diese Museumsausstellung, habe ich meine ersten großen Skulpturen gebaut dann. Mhm. Ja, das war so eine ganz neue Welt, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Dinglichkeit, mit der man dann zu tun hat.
Und was waren das? Das waren dann diese die Kreisskulpturen oder was?
Nee, die kamen später. Die allerersten Skulpturen hatten tatsächlich so Soundloops. Das waren so große... die eine war mit Licht und die andere war mit Sound. Es waren ganz krude, halbfigürliche, große Arbeiten. Und dann irgendwann kam durch ein Stipendium, dann irgendwann hatte ich so ein Atelierstipendium in der Schweiz, bei so einem Sammler, der so eine Fondation hat, White Space, Black Box, die laden immer Künstler ein, bei ihnen zu arbeiten. Und ihr Konzept ist so ein bisschen, Künstler einzuladen und die mit so einem Material, mit Materialien zu konfrontieren, mit denen die Künstler vorher noch nie was zu tun hatten. Und in meinem Fall war das Glas. Sie hatten so ein Sponsoring von Lalique, diesem schweizer-französischen Glaskonzern, für mich eingeleiert. Und über eine Bekannte, die dort gearbeitet hat, Irene Offenhammer, hatte ich dann 150 Kilo Kristallglas, haben sie mir vorgelegt. Und ich hatte keine Ahnung, was ich damit machen sollte. Dann habe ich so einen Glasbläser kennengelernt, Thomas Blank in der Schweiz, und mit dem so Wege entwickelt, wie ich mit Glas was herstellen kann, mit dem ich was anfangen kann, was mir gefällt. Weil ich das zuerst ganz furchtbar fand, Glas. Ich hatte damit nur so Kunsthandwerk verbunden, das mir gar nicht gefallen hat. Und dann habe ich so Techniken entwickelt, mit Glas zu arbeiten, die ich jetzt bis heute so ausbaue und die mir immer noch sehr viel Spaß machen.
Weil es finde ich interessant, du hast ja das ist ja die Atelierpraxis, hattest du vorhin ja schon erwähnt, auch während des Studiums, ist ja sehr wichtig. Du machst ja alles quasi selber, auch das Glas, wie funktioniert das? Schmelzt du, brennst du, steckst du zusammen?
Nee, genau, ich mache alles selber, ich habe ein bisschen Hilfe, ich habe mittlerweile so ein kleines Team von tollen Leuten, die mir so ein bisschen helfen bei vielen Sachen, sonst wird es einfach zu viel. Aber das Glas wird, da werden Formen gebaut, zuerst aus Ton, dann werden Negativformen gegossen aus Gips- und Quarzmehl, und dann schmelzen wir quasi in Brennöfen, die wir hier haben, Shapes, Formen, die dann hinterher verklebt werden zu diesen Glasarbeiten. Ja.
Und diese Stahlringe, wo kommen die her? Das ist quasi auch wieder die Geometrie, die... also die harte Kante, die auf die weiche Form trifft?
Bei diesen, ich nenne die Spheres, diese runden, großen Skulpturen, da wollte ich so ein möglichst einfaches, die möglichst einfachste Form für eine Skulptur finden, was ein Kreis ist. Das ist ja überhaupt die grundlegendste geometrische Form überhaupt, ist irgendwie der Kreis. Der kommt auch in diesen Landschaftsbildern oft vor, was hier immer als Sonne oder Mond oder sonst was wahrgenommen wird. ist auch für die Komposition einfach so ein Gamechanger. Sobald du ein Bild einen klaren Kreis hast, mhm, ist das so ein ganz wichtiges kompositorisches Element. Aber genau, wir waren ja gerade bei den Skulpturen. Ich wollte einfach so eine maximal klare Form für eine Skulptur haben, die aber auf ihren unterschiedlichen Oberflächen wie so ein Alphabet meiner Malerei darstellt gleichzeitig. Also es ist eine sehr einfache Form, aber durch die Lackierung und Bemalung der einzelnen Ringe und Oberflächen taucht da so alles auf, wie in so einem zusammengefassten Universum, was ich irgendwie an Effekten und Oberflächen und Farbkombinationen in meiner Malerei benutze.
Mhm. Aber das fand ich interessant, was du sagtest mit dem Kreis und der sozusagen zugeordneten Sonne oder Mond. Also das heißt, diese Glasobjekte haben ja auch so ein bisschen was Gletscherhaftes. Jetzt in der Ausstellung machst du ein Wandbild, ein geometrisches, ja, Wandbild, und dann hängt das Bild aber auf dem Wandbild und geht so sozusagen eine Symbiose ein mit der, ja, wie der Geometrie und ja, Landschaft. Du hast ja so ein bisschen ambivalentes Verhältnis zu diesem Begriff Landschaft, oder?
Was heißt ambivalent? Mir ist das Motiv in der Malerei gar nicht das Wichtigste sozusagen. Ja, es ist so ein bisschen so wie, ich weiß nicht, wenn ich Musik höre, höre ich auch viel mehr auf die Instrumente als auf den Text sozusagen. Ja. Die Landschaft ist bei mir gerade, es ist natürlich ein ganz tolles, riesiges Thema, weil es einfach so eine riesige Geschichte hat in der Malereigeschichte und so eins der, ist ja so praktisch so eine Disziplin in der Malerei, genau wie du Porträt hast, ist Landschaft eben oder Interieur oder Stillleben ist Landschaft eines der ältesten Disziplinen so in der Malereigeschichte. Und deshalb hat man natürlich eine riesige Geschichte, an der man sich entlanghangeln kann und an der man sich vergleichen und bedienen kann und so weiter. Die Bilder, die ich da herstelle, sind ja, glaube ich, so hochabstrakte Bilder, die eher in so eine Form von so einer Landschaft gepresst sind, so ein bisschen.
Ja, ja, und sie sind natürlich vor allem nicht konkret, ne? Weil wenn man sonst an Landschaftsmalerei, ja, denkt und Impressionisten und so, kann man ja verorten, wo die gemalt haben und, ja, und so weiter. Das ist ja hier, oder weiß ich nicht, Gerd Richter, was hat der abstrakte Seelenlandschaft? Abstrakte Bilder sind quasi Seelenlandschaften oder irgendwie sowas. Aber es erscheint natürlich wie eine Landschaft.
Klar, es sind eher so Stereotypen von Landschaft, ja, so eine Wolkensituation oder so ein Staring at the Sun-Moment, das hat ja so eine ganz lange Tradition in der Malerei geschrieben, angefangen von Caspar David Friedrich über ganz viele, weil es auch einfach so Momentum ist, das Menschen so catcht, weißt du. Mhm. Es ist irgendwie so eine Stereotype-Situation, die fast schon klischeehaft ist, aber die mich dadurch extrem reizt zu bearbeiten und zu sehen, ob man da nicht doch noch mal ein aktuelles, spannendes Bild rauspressen kann aus diesem schon so abgearbeiteten Thema. Das interessiert mich mehr als so eine Aktualität von Malerei über so Motiv, über ein Motiv zu definieren. Ist, mhm, das Bild jetzt gut, weil ein Tesla drauf ist oder was? Ist es, mhm, deshalb ein aktuelles Bild? Nein, wenn es langweilig gemalt ist, ist es trotzdem ein stinklangweiliges, mhm, Bild. Also ich finde es spannender, ein Bild dadurch hoffentlich interessant zu machen, wie ich mit dem Material umgehe, das ich zur Verfügung habe, als es eben über den Oberflächeninhalt zu definieren.
Aber es geht doch auch ganz stark darum, eine Stimmung zu erzeugen, oder? Und eine gewisse Sehnsucht zu bedienen oder eine, ja, eben wie du sagst, anknüpfen an Caspar David Friedrich.
Also so eine romantische Idee ist mir relativ fremd.
Ach ja?
Ja.
Weil ich hätte jetzt gedacht, dass quasi diese Erfahrung, visuelle Erfahrung, aber deshalb glaube ich auch, dass es interessant sein könnte, wieder mehr, weil du schaffst ja so einen Erfahrungsraum jetzt auch in unserer Ausstellung. Mhm. Man steht, das ist ja ein Riesenbild und man steht ja in diesem, man wird ja Teil davon.
Ja.
Also die Figuren, die verschwunden sind, sind wir ja, die das Bild betrachten. Oder? Also wir
könnte
sind
man so sehen, ja. Interessanter Punkt. Ja.
Und ich glaube, dass sozusagen auch die Architektur mit dem, ja, mit der, dass diese freie Wandscheibe, die quasi die Geometrie trägt und die trägt wiederum das Bild, sind ja so, das wird ja so ein, eben man ist sozusagen selber die Figur in dem Bild und alles werden auch wie die Objekte, die sozusagen das Bild verlassen haben und jetzt im Raum stehen, ob Glas mit Stahl oder nur Stahl, alles sind ja wie so ist ja eigentlich auch alles wie ein Riesenbühnenbild. Und das ist, könnte, glaube ich, konsequent dann auch interessant sein, zu sagen, okay, der Teppich und dann der Sound und alles wird sozusagen ein... Hat natürlich auch was Psychedelisches ein bisschen, ne?
Ja, das höre ich oft. Wobei diese Ästhetik, die so als psychedelisch beschrieben wird, die dann auch so in der Popkultur der 60er, 70er Jahre so ganz oft auftaucht, in so Plattencovern und so weiter, kommt ja, hat ja eigentlich ganz andere Wurzeln, eher so im Jugendstil und in der Art Deco, haben die sich ja ganz stark bedient. Was wir jetzt bei euch zeigen, ja, das ist für mich auch so ein bisschen Novum mit dieser Wandmalerei. Und das wird ja, der Raum ist ja nicht groß, die Kapelle bei euch ist ja ein relativ kompakter Raum und es wird schon sehr dicht werden. Da bin ich gespannt, wie das aussieht. Es ist schon ein Anspruch von mir, Bilder zu erschaffen, die eine starke, ja, physische Präsenz auch haben. Ja. Ich finde es interessant, dass es eigentlich zu Ölmalerei noch keine wirkliche Alternative gibt, was so Farbbrillanz und Farbqualität angeht. Es gibt ja kein Druckverfahren, was so differenzierte, sensible Farbabstufungen darstellen kann wie Ölfarbe im Endeffekt. Das interessiert mich eben sehr an Malerei, wie diese Präsenz, die man damit erschaffen kann.
Ja, was ich schon interessant finde bei deinen Bildern, also bei Ölmalerei überhaupt, aber bei deinen Bildern auch, dass dieses Gefühl, das die auslösen, also das Interessante ist ja, dass die, also wenn du jetzt in Venedig bist und, weiß ich nicht, Tintoretto siehst und so, das ist ja Wahnsinn, über welche lange Zeit das einfach diese Brillanz behält und nicht verliert. Und was es aber auch irgendwie emotional auslöst, wenn man das sieht. Also weil es, ist interessant, dass du sagst, Romantik und so, Sehnsucht ist gar nicht, aber ich meine, das erzeugt es trotzdem, ob man das will oder nicht, ne?
Okay, ja, ist doch gut.
Oder?
Naja, solange es irgendwas erzeugt, ist ja schon gut.
Ja, was ich aber gut finde, ist, dass es gibt ja auch viele Künstler, die das dann negieren. Ja, die schaffen irgendwie auch ein attraktives, ein begehrenswertes Motiv, merken das dann und zerstören das wieder, um sozusagen nicht zu, nicht zu attraktiv zu sein oder nicht quasi zu, das nicht zu bedienen.
Was okay. Von der Verweigerungshaltung heraus.
Genau.
Eher okay.
Ja. Ja. Und ich denke aber schon, dass du einfach Stimmung schaffst natürlich. Aber ja. Was ist denn mit den Figuren passiert, wenn du gesagt hast, du hast ursprünglich figurativ gemalt?
Ich habe ziemlich schnell das Interesse daran verloren, über so konkrete Bildinhalte Geschichten zu erzählen in Bildern. Sobald du eine Figur malst, du musst nur eine Figur im Bild haben, die hat zwei Augen und die transportieren sofort eine Stimmung. Die Figur guckt immer sofort traurig oder fröhlich oder irgendwas, hat sofort so eine andere Geschichte auf einer anderen Ebene, die so viel einnimmt in dem Bild, dass ich dem nicht diese Aufmerksamkeit geben wollte. Mhm. Ich wollte eher, dass das Bild über eine andere Ebene funktioniert, als über so eine direkt erzählerische. Mhm. Vielleicht kommt das irgendwann wieder, wer weiß. Dann habe ich ganz lange komplett abstrakt gemalt, um eben so die ganzen Effekte und Möglichkeiten auszureizen und auszutesten, die so das Medium Malerei mit sich bringt. Und diese Landschaften sind jetzt für mich so ein sehr guter Kompromiss quasi, zwischen darstellend und genug Freiraum lassen für die Abstraktion. Und natürlich, ich bin selber sehr gerne in der Natur, ich gehe gerne in die Berge und man hat eben in der Natur auch diese überwältigenden Momente. So. Und natürlich sind das so Situationen, die ich dann auch versuche nachzubilden in meinen Bildern.
Mhm. Aber du meinst, in so einem, da gibt es eine Hierarchie, ja? Die Figur ist immer sozusagen oben und jetzt ist der Mond, die Sonne oder der Kreis, der Berg, der Baum, die sind, oder das geometrische Muster, die sind auf einer Hierarchieebene?
Bei mir jetzt? Oder
hier? Ja, so finde ich interessant, dass du sagst, die Figur ist immer sofort das Wichtigste im Bild. Habe ich zumindest
geht
so verstanden.
Mir oft so in der Wahrnehmung, oder glaube ich vielen Leuten so.
Ja, klar, nimmt da landet so das Auge natürlich auch. Ne?
Da landet sofort das Auge und die hat sofort eine Emotion, diese
Figur. Und die Identifikation natürlich mit einem selber.
Genau. Und das ist mir, das ist gerade, es gibt Leute, die machen damit wahnsinnig tolle Sachen, keine Frage, aber es ist nicht meins gerade. Also mich interessieren gerade andere Sachen an der Malerei, an Bildern. Wobei diese Beschränkung auf Malerei, ich bin ja nicht auf Malerei beschränkt, aber ich mag so abgesteckte Rahmen. Natürlich kann man mit jedem, allen möglichen Materialien, mit allen möglichen Kram grandiose Dinge herstellen. Aber ich mag Beschränkungen gerne, weil man dann so einen abgesteckten Rahmen hat, in dem man sich bestimmte Fragen stellen kann. Und dieses Festhalten an der Ölmalerei ist eben auch so ein Fokus auf so ein abgestecktes Feld, was mich sehr interessiert.
Ja, nicht nur Ölmalerei, sondern du bist ja irgendwie auf eine Art Anachronist oder das ist ja dann Glas, Stahl, Marmor, Stein. Ja. Weil es natürlich das Schöne ist, finde ich aber auch an der Kunst, dass sie zum Teil, sie konnte aus der Vergangenheit, aber auch aus der Zukunft kommen. Ne? Es ist sozusagen nicht so verortbar. Und deshalb hätte ich auch ein Problem sozusagen mit einem Tesla, weil das ja dann immer sehr, also kann auch interessant sein, kann aber auch schwierig sein, retrospektiv, weil es dann so verortbar ist.
Ja.
Ja? Und natürlich die Halbwertzeit extrem kurz ist.
Ne? Genau.
Ich finde diesen Aspekt nochmal interessant mit der Musik.
Ja.
Dass du sozusagen Klang mit einführst. Das hattest du vorhin erzählt, hast du in Dänemark gemacht.
Da gab es meine Skulptur, ja, die auch so einen Sound hatte tatsächlich.
Aber
ja.
Davon bist du dann wieder weggekommen.
Davon war ich dann wieder weggekommen, ja.
Bei was für Musik hast du gemacht? Du spielst Schlagzeug, ne?
Ich habe Schlagzeug gespielt in Bands.
Mhm. Ja.
Es sind auch noch musikalische Projekte in der Pipeline.
Ja?
Es wird nächstes Jahr kommt eine Platte raus.
Mhm.
Wir haben letztes Jahr haben wir zum Beispiel hier im Atelier Aufnahmen gemacht mit Musikern aus der Staatskapelle Berlin.
Mhm.
Die haben hier ein Filmprojekt vertont, das ich mit Christoph Marquez, einem Berliner Filmemacher, gemacht habe und auch weiter betreibe. Das kennst du noch gar nicht, muss ich mal vorstellen.
Mm-hmm.
Das wäre jetzt zu viel gewesen für unsere Ausstellung, aber das ist auch so ein fortlaufendes Projekt, an dem ich arbeite, wo ich dann aber nicht mehr Musik selber gespielt habe, sondern ein bisschen bei der Komposition mitgewirkt habe.
Mm-hmm.
Und dann haben wir aber hier von ganz professionellen Musikern das einspielen lassen, von Klarinette und Kontrabass.
Aber das ist doch schon Teil deiner künstlerischen Arbeit, oder?
Ja.
Weil du,
ja, irgendwie kriege ich es nicht raus.
Nee, aber warum, ich meine, das ist vielleicht auch so ein deutsches Phänomen, weil warum ist das zu trennen?
Ist nicht zu trennen.
Man fragt sich ja oft irgendwie auch im Kunstbetrieb, irgendwann muss es angefangen haben, dass diese Idee, ich meine, wenn man überlegt, früher haben ja die Künstler alles Mögliche gemacht, komponiert und gemalt und geschrieben, aber irgendwann fing das an, dass das immer quasi fokussierter, professioneller auf einen Bereich war und man irgendwie von außen das Gefühl bekommt, man muss eben sich auf eine Sache fixieren.
Aber damit muss man überhaupt nicht. Bei mir war das so ein bisschen so, wie ich vorhin meinte, so zeittechnisch. Ich dachte, um ein gewisses Level zu erreichen in einer Disziplin, muss ich mich eben so, ich habe gemerkt, wenn ich alles gleichzeitig mache, wird nichts davon richtig gut. Und deshalb habe ich dann viel Zeit auf eine, musste ich mich für eine Sache entscheiden. Das hätte aber auch vielleicht durch die Musik sein können.
Ja.
Aber ich dachte, ich muss mir eine Sache nehmen als Priorität, einfach um da die meiste Zeit für zu haben und die meiste Energie reinzustecken. Und das war dann eben die Malerei. Aber was ganz ähnlich ist wie bei der Musik, und also es gibt ja so bestimmte Regeln für einen Bildaufbau. Es gibt Regeln für Komposition oder für einen Farbaufbau und so weiter.
Ja.
Aber wenn du jetzt ein Bild hast, von dem man denken würde, das ist ein super Bild, kannst du nie runterbrechen, warum es ein gutes Bild ist. Und das ist genau das Gleiche in der Musik.
Mhm.
Es gibt Songs, die tausend von Menschen bewegen, oder Millionen von Menschen, aber du kannst nicht runterbrechen, dieser Song ist gut, weil der Typ so gut Gitarre spielt oder weil Akkord so auf so den Akkord folgt. Das funktioniert so nicht, sondern diese Parameter, warum ein Kunstwerk insgesamt gut ist, sind Regeln, die du im Endeffekt nicht in Worte fassen kannst. Und das ist eben, weil die Kunst selbst eine Sprache ist, die dem gesprochenen Wort voraus ist oder die eben auf einer anderen Ebene funktioniert. Ne? Und das ist ja auch das Wichtige und das Schöne an der Sache. Du kannst eben das nicht ersetzen durch gesprochene Sprache.
Ja, ja. Das heißt sozusagen, hier ist, das wird auch schon die Wand, oder ist das ein, weil es wird ja, die freistehende Wand wird quasi eine Wandmalerei und dann hängt das Bild drauf oder ein anderes?
Wahrscheinlich das, können wir es noch final entscheiden, aber der Plan ist, ein sehr, sehr ähnliches Pattern an die Wand zu malen und ein großes Bild und zwei Glasarbeiten von vorne zu zeigen.
Mhm. Aber hier bei dem großen Bild, was ja dann hinten auf der Rückwand sein wird, finde ich total interessant, dass es eigentlich fast so Landschaftsandeutungen hat, wiederum hier in diesem Op-Art-Element.
Weil das gibt auch so eine räumliche Tiefe, ne?
Das letzte Bild, was ich hier gesehen habe, das war noch hartkantiger. Weil hier ist es ja schon so ein Fluss.
Ja. Ja, es ist halt ja auch nochmal so eine Bühnensituation, ne? Es ist wie dann fast nochmal wie so ein Raum im Raum. Ja, bei diesen großen Bildern lege ich immer so extrem viel Wert auf den, auf die Farbqualität, ne? Also, bis du es hinkriegst, dass solche Farben so leuchten, musst du das in vielen Schichten hintereinander immer wieder auftragen. Ich benutze eher so ganz hochpigmentierte Farben. Mhm. Und mir ist es aber sehr wichtig, dass so das Maximale rauszuholen an Leuchtkraft bei diesen Bildern.
Mhm. Auch im Kontrast.
Genau. Und deshalb werden viele Flächen 2, 3, 4 Mal in verschiedenen Schichten aufgebaut, die Farben, bis das so eine Qualität bekommt, die ich haben möchte.
Super. Sehr gut. Ich freue mich.
Ja, ich mich auch, sehr.